Ja, jetzt spreche ich mit Jana Müller aus Dessau. Am Donnerstagabend wird ja die Ausstellung Vergiss die Fotos nicht, das ist sehr wichtig, eröffnet. Da geht es um die Verfolgung mitteldeutscher Sinti und Roma im Nationalsozialismus und das wird im Felsenkeller dann zu sehen sein, eine ganze Woche lang. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit der Geschichte der Sinti und Roma in Dessau-Roßlau und überhaupt in vielleicht unserer Region zu beschäftigen?
Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, die ich da erzählen muss. Ich versuche es trotzdem mal so kurz wie möglich zu halten. Also vor 20 Jahren habe ich damit begonnen, Überlebende der Konzentrations- und Vernichtungslager nach Dessau-Roßlau einzuladen und Zeitzeugengespräche an Schulen, organisiert auch außerschulisch, Gedenkstättenfahrten mit Jugendlichen gemacht und Projekte, Jugendforschungsprojekte zum Thema Nationalsozialismus. Und von Anfang an haben wir mit Einverständnis der Zeitzeugen diese Gespräche, später auch Interviews, aufgezeichnet. Und das war eben der Beginn des Aufbaus eines Zeitzeugenarchivs, was eben bis heute hier existiert. Und in den ersten Jahren waren das hauptsächlich Überlebende, die jüdischer Herkunft waren, beziehungsweise politisch Verfolgte. Und ich habe dann angefangen, die damals noch recht überschaubare Literatur zum Genozid an Sinti und Roma zu lesen, zu durchforsten und habe mir die Frage gestellt, wo sind möglicherweise Überlebende Sinti und Roma, was bewegt sich in dem Erinnerungsbereich an diese Opfergruppe und habe Anfang 2004 Kontakt nach Heidelberg aufgenommen, wo ja der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma seinen Sitz hat und auch das Dokumentations- und Kulturzentrum ist und habe gefragt, ob eine Teilnahme am Gedenken, am jährlichen Gedenken an die sogenannte Liquidierung des Zigeunerfamilienlagers in Auschwitz-Birkenau am 2. August erwünscht ist. Und das wurde bejaht und habe dann gefragt, ob es auch möglich ist, dort Filmaufnahmen zu machen. Auch das wurde sehr unterstützt, muss ich sagen, aus Heidelberg. Und so habe ich eigentlich 2004 am 2. August Franz Rosenbach kennengelernt, einen Überlebenden von Auschwitz, Buchenwald und Mittelbau-Dora. Und er wurde aus dem Dora aus dem Lager Harzung am Ende auf den Todesmarsch getrieben und dieser endete in Oranienbaum, also in der Nähe von Dessau. Und er hat dann die erste Zeit nach der Befreiung in Solnitz, ein kleines Dörfchen, heute gehört zu Dessau-Roßlau, verbracht. Dort hatte eine Frau ihn aufgenommen und auch ein bisschen aufgepäppelt. Ja, und so entstand eben der erste Kontakt. Ein Jahr später haben wir dann die Wanderausstellung aus Heidelberg hier nach Dessau geholt und in der Marienkirche präsentiert und eben auch Franz Rosenbach dann eingeladen hierher, was für ihn schon auch sehr besonders und war, weil er dann natürlich auch nach Solnitz wollte. Und leider haben wir nie ausfindig machen können, wer diese Frau damals gewesen ist. Er hätte sich sehr gerne, zumindest bei ihren Nachfahren, bedanken wollen, aber da hat die jahrelange Spurensuche leider nicht zum Erfolg geführt. Naja, und dann ging es eigentlich so weiter, dass während diese Wanderausstellung hier war, hatte ich Dr. Lutz Mier, der damals in Sachsen-Anhalt zuständig war für die Gedenkstätten, gebeten, einen Vortrag zu halten, weil ich wusste, dass er sich mit den sogenannten Zigeunerpersonalakten, die im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Magdeburg erhalten geblieben sind, beschäftigt hat. Und da habe ich während des Vortrags von einem Dokument erfahren, dass die Ausweisung aller sogenannten Zigeuner Anfang 1938 aus Dessau-Roßlau und ganz Anhalt verfügt hat. Und in diesem Dokument befindet sich eine Namensliste von 53 Personen. Und man findet auf dieser Namensliste auch den Namen Erna Lauenburger. Zu dem Zeitpunkt war mir bekannt, wer Erna Lauenburger war, nämlich niemand anderes als die sehr bekannte Romanfigur Unku aus dem Kinderroman Ede und Unku, den ja Millionen DDR-Bürger, Schüler, so auch ich, in der 5. Klasse im Deutschunterricht gelesen haben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, dass Unko und ihre Familie viele Jahre ja dann nach der Ausweisung von hier im sogenannten Zigeunerlager am Holzweg in Magdeburg leben mussten unter unmenschlichsten Bedingungen und von dort am 2. März 1943 nach Auschwitz deportiert wurden, was sie nicht überlebt hat. 2008 war das dann möglich, dank der Unterstützung der Amadeo-Antonio-Stiftung, ein Jugendforschungsprojekt durchzuführen. Und wir haben eben mit den Jugendlichen die Spuren von Unko, von Erna Lauenburger und ihrer Familie verfolgt, waren in verschiedenen Archiven, haben dann auch im Sommer an dem Gedenken wieder in Auschwitz-Birkenau teilgenommen. Und der Zufall wollte es, dass ich in einem ganz anderen Zusammenhang mit dem Historiker Sven Langhammer Interviews machte ehemaliger Häftlinge des Konzentrationslagers Lichtenburg. Und da hatten wir auch ein Interview mit Waldfrieda Weiß, geborene Franz, die in Osnabrück lebte. Und während des Interviews erzählte sie eben, dass sie mit ihrer Familie auch in Magdeburg war. Und dann dachte ich, die haben fast das gleiche Geburtsjahr und habe sie gefragt, ob sie ein Mädchen namens Unko kannte und sie hat sofort reagiert, sie hat sie beschrieben. Sie wusste überhaupt nicht, dass es dieses Kinderbuch, in dem ja auch Fotografien sind, die Unko als Kind zeigen, überhaupt existiert. Naja, dann wurde natürlich noch ein Interview daraus und letztlich ist bei diesem Projekt dann ein Film entstanden, der vor 10 Jahren rausgegeben wurde, was mit Unko geschah. Das kurze Leben der Erna Lauenburger. Nun hat mir nach diesem Projekt diese Liste mit den 53 Namen keine Ruhe gelassen. Und ich habe dann nebenberuflich Step by Step versucht herauszufinden, was ist mit diesen Menschen passiert. Es war auch zu sehen in der Liste, dass alle Personen mindestens 16 Jahre alt waren. Das heißt, die Kinder waren nicht aufgeführt. Etliche Kinder konnten dazu ermittelt werden. Und dann konnten wir 2013 zum ersten Mal eine Gedenkveranstaltung hier im Rathaus in Dessau gemeinsam mit der Stadt machen und eben an dieses Unrecht der Ausweisung erinnern. Ja, und das ging irgendwie immer so weiter. Ich kam von dem Thema einfach nicht los. Und parallel forschte in Liverpool Professor Yves Rosenhaft. Irgendwann habe ich mitbekommen während der Forschung, dass Fotos existierten von Unko, die hier in Dessau-Roßlau entstanden sind, die der Fotojournalist Hans Welzel, der in Roßlau lebte, angefertigt hat. Und das erfuhr ich hauptsächlich durch das Engagement von Reimer Gilsenbach, ein DDR-Bürgerrechtler und Schriftsteller und wie ich meine, der Einzige, der sich in der DDR für die Minderheit hauptsächlich Sinti waren und sind ja in Deutschland beheimatet, eingesetzt hat. Und es sind verschiedene Publikationen herausgekommen. Also da kam ich das erste Mal eben in Berührung mit diesen Fotografien, die hier entstanden sind. Und vor 4 Jahren erfolgte dann eine Einladung von der Universität Liverpool zu einer Tagung, wo internationale Wissenschaftler waren. Und so begegneten Yves Rosenhaft und ich uns zum ersten Mal und haben ganz schnell festgestellt, dass wir eigentlich einen gemeinsamen Traum haben. Und das ist oder das war eben eine Ausstellung herauszubringen, die an mitteldeutsche Sinti, auch einige Roma, erinnert, die von dem Fotografen Hans Welzel abgelichtet wurden. Denn es existieren ungefähr 200 Fotografien im Archiv in Liverpool. Naja, und dann haben wir sofort unsere Forschungsergebnisse zusammengeführt, ja, und hatten uns vorgenommen, dass diese Ausstellung eine Wanderausstellung werden soll, zweisprachig werden soll, lag ja dann irgendwie auch nahe, Deutsch-Englisch. Und dass wir sie unbedingt im Januar 2018 herausbringen wollen. Und das ist dann auch gelungen. Dabei muss ich sagen, also gelungen auch, weil es unglaublich tolle Unterstützung durch Nachfahren der Sinti gab, zu denen wir geforscht haben, die uns wirklich sehr unterstützt haben und auch beraten haben. Und auch die Archive waren sehr zuvorkommend und haben uns sehr unterstützt. Also das ist so grob, wie ich dazu gekommen bin.
Ja, wär's dieser Hans Welzel gewesen, dessen Fotos da in Liverpool archiviert waren? Und wie sind die Fotos damals entstanden? Also war das so eine ähnliche Figur wie Grete Weißkopf, die Hans Welzel?
Die beiden lassen sich, glaube ich, schwer vergleichen. Hans Welzel, 1902 in Breslau geboren, ist aber schon mit 8 Jahren nach Roßlau gekommen, dort dann aufgewachsen. Er war ein, würde ich sagen, sehr vielseitig interessierter Mensch. Hat dann als Erwachsener war freier Journalist, Schriftsteller und Fotograf, hat sich hauptsächlich zunächst ja, so mit so einheimischen Themen beschäftigt, einheimische Tierwelt, hatte zum Beispiel großen Faible für Schlangen, hat auch ein Buch herausgegeben von Ottern und Schlangen, hat sich für kulturelle, regionale Besonderheiten interessiert, unter anderem auch für unterschiedliche Dialekte in anhaltischen Ortschaften. Und Anfang der 1930er Jahre hat er sehr gezielt den Kontakt zu den mehrheitlich Sinti, wie ich schon sagte, aber auch einigen Roma gesucht, die regelmäßig ja, auf ihren Geschäftsreisen hier nach Dessau-Roßlau kamen, insbesondere eben auch nach Anhalt wegen des sehr berühmten Zerbster Pferdemarktes, denn einige waren ja Pferdehändler. Und es ist ihm gelungen, den Kontakt zu bekommen, und es sind auch teilweise sehr freundschaftliche Beziehungen entstanden. Welzel war sehr sprachbegabt und die Sinti haben ihm auch Einblick gewährt in die Sprache, in das Romanes. Und er hat dann angefangen, in einer lokalen Presse Artikel über sie zu veröffentlichen. Die Fotos, wenn man das so grob analysieren möchte, die ersten Fotografien sind am Wallwitzhafen und am Weinberg entstanden. Das waren sehr beliebte Lagerplätze, an denen allerdings später die Sinti nicht mehr lagern durften. Dann mussten sie zu überhöhten Preisen am Stadtrand von Roßlau 2 Lagerplätze mieten. Auch dort sind Fotografien entstanden. Er hat Porträtaufnahmen gemacht, sehr schöne Porträtaufnahmen, er hat Familien fotografiert, er hat Alltagssituationen fotografiert, wie zum Beispiel die Männer Karten spielen, wie die Frauen waschen, kochen, ja, also Gruppenfotografien, zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen. Er hat auch gemeinsam mit seiner Frau Clara sind die zu sich nach Hause eingeladen. Fotografien auch von Unko sind im Haus entstanden, sind auf dem Hof entstanden. Wenn man heute auf den Hof geht, kennt diese Fotografien, kann man sofort die Stelle ausmachen, wo die Fotografie entstanden ist. Ich würde sagen, er hat eine gewisse Leidenschaft gehabt für Sinti und Roma. Er war natürlich, wenn man das kritisch hinterfragt, auch nicht frei von Romantisierung. In seinen Artikeln scheint auch manchmal so ein bisschen, ja, Überlegenheitsdenken durch, aber verglichen mit der Mehrzahl seiner Zeitgenossen würde ich ihn schon, ja, sehr tolerant, sehr offen kennzeichnen. Und er hat sich selbst noch 1935 versucht, in einem längeren Beitrag, ja, hat er versucht, sozusagen Verständnis für Sinti und Roma zu erzeugen, und ja, also das war ja zu der Zeit nun schon wirklich nicht mehr üblich. Interessant vielleicht, wie sind die Fotos eigentlich nach Liverpool gekommen? In Liverpool befand sich die britische Gypsy Law Society, so ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Ethnologen hauptsächlich, die sich eben mit Sinti und Roma beschäftigten. Und die haben offensichtlich von seinen lokalen Beiträgen hier in Zeitungen mitbekommen und haben ihn angeschrieben und darum gebeten, dass er auch etwas schreibt für ihr Journal, für ihr erscheinendes Journal. Und das hat er dann auch gemacht. So sind dann die ersten Fotografien nach Liverpool gelangt.
Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag ist auch ein Konzert zu sehen mit der Swingband Radio Django, wo Janko Lauenberger mitspielt. Der ist auch ein Nachfahr sozusagen von den in Ed und Unko porträtierten. Und der hat vor einer Weile auch ein Buch über die Geschichte seiner Familie im Nationalsozialismus und danach geschrieben. Wie ist denn der Kontakt zustande gekommen?
Also der Kontakt zu Janko, ich hatte schon vor Jahren im Zusammenhang auch mit der Wanderausstellung die Band, in der er damals mitgespielt hat, die Familienband Sinti Swing Berlin, die ja auch zum Ende der DDR sehr bekannt waren. Damals hießen sie noch Sinti Swing, die auch im DDR-Fernsehen auftraten. Also da hatten wir schon mal einen Auftritt mit Janko hier und er hat das Buch ja gemeinsam mit der Journalistin Juliane von Wedemeyer geschrieben, die vor einigen Jahren mal Kontakt zu mir aufgenommen hatte, weil sie eben auf diese Unko-Geschichte gestoßen ist und dann auch von dem Projekt und dem Film hier mitbekommen hatte. Und als dann die Recherchen von den beiden so richtig losgingen, haben sie mich gefragt, ob ich das unterstützen würde, wenn sie hier nach Dessau-Roßlau kommen und auch in Magdeburg im Archiv. So kamen die Berührungspunkte mit Janko. Und inzwischen muss man sagen, ist seine Band Radio Django so ein bisschen die Begleitband zur Ausstellungseröffnung, denn sie haben zur Ausstellungseröffnung hier in Dessau-Roßlau gespielt und wir waren dann auch Anfang Mai gemeinsam in Liverpool, als dort die Wanderausstellung präsentiert wurde. Und das Buch, was die beiden geschrieben haben, Ede und Unko, die wahre Geschichte, das Schicksal einer Sinti-Familie von der Weimarer Republik bis heute, ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr wichtiges Buch, aus dem man auch neben der Geschichte von Unko sehr viel erfahren kann, wie Janko, der in den 1970er Jahren geboren wurde, in der DDR als Sinto aufgewachsen ist, welche Repressionen es da auch gegeben hat, welche Ausgrenzung und ja, wie trotzdem auch seine Familie sich behauptet hat.
Versucht ihr in der Ausstellung auch so ein bisschen über die lokale Dessau-Roßlauer Geschichte so hinaus zu blicken? Also die Fotos werden sich ja vielleicht so ein bisschen auf die Region begrenzen, aber versucht ihr in den Begleittexten da so ein bisschen drüber hinaus zu gucken, vielleicht mit Berlin oder Leipzig?
Das ergibt sich zwangsweise schon, weil wir haben eigentlich sehr schnell beschlossen, Yves und ich, dass die Ausstellung auf jeden Fall Porträts ganzer Familien enthalten sollte, sodass eben der Genozid, der Völkermord da auch nochmal ganz, ganz deutlich wird, wie eben wirklich vom Kleinkind bis zum Greis die Menschen drangsaliert, deportiert, ermordet wurden. Und bei den Recherchen kann man sagen, ist es so, der größte Teil ist nach der Ausweisung von hier gezwungen worden nach Magdeburg, eben in dieses kommunale Internierungslager am Holzweg. Aber es gab auch Teile von Familien, die sich dem offensichtlich widersetzt haben, sind nach Berlin, dann meist mussten sie eben in das Lager Marzahn, wurden später von Berlin deportiert. Und eine Familie, wo ich am Anfang große Schwierigkeiten hatte, Spuren zu finden, weil in Magdeburg eben in diesen sogenannten Zigeunerpersonalakten, die Kriminalpolizei in Magdeburg angelegt hatte, also nur ganz wenig zu finden war von 1930. Und als ich dann in Bad Arolsen im ITS-Archiv war, fand ich aber einen Verweis, dass es Dokumente zu der Familie im Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig gibt. Und die habe ich dann eingesehen. Und das Ding ist, von dieser Familie, die Familie von Josef und Galli Laubinger, gibt es sehr viele Fotografien. Und es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit die erste Familie gewesen, mit der Hans Welze intensiveren Kontakt hatte. Und über sie schreibt er auch am meisten in seinen Artikeln. Das Problem bei diesen Recherchen ist, hauptsächlich gewesen, die Bilder sind nur spärlich beschriftet und so wie eben Erna Lauenburger diesen Nickname, den Sinti-Namen Unku hat, haben das auch alle anderen und Welzel hat meist nur ja, diese Nicknames, wenn überhaupt, notiert. Mit denen kann man natürlich in der Recherche nicht so viel anfangen. Man braucht sozusagen die bürgerlichen Namen, um zu recherchieren, was ist mit den Menschen passiert. Und da war in Bezug auf die Familie von Galli und Josef Laubinger das Sächsische Staatsarchiv ein wirkliches Geschenk, auch wenn wir hier natürlich über Dokumente reden, die Verfolgungsbehörden angelegt haben, das darf man nicht vergessen. Aber dort fand ich dann eben auch die Namen ihrer 11 Kinder. Und die Familie war schon seit 1931 in Leipzig gemeldet, war im Übrigen keine Sinti-Familie, sondern eine Roma-Familie. Und 1933 wurde die Familie zweimal aus Leipzig ausgewiesen. Das betraf ja auch andere Sinti und Roma aus Leipzig. Und sie sind aber offensichtlich immer nach Leipzig wieder zurückgekehrt. Letzte Adresse auf jeden Fall in Leipzig ist Matthäikirchhof 38, Ecke Fleischergasse gewesen. Und von dort wurden sie dann am 1. März 1943 abgeholt und mit anderen Leipziger Sinti und Roma nach Auschwitz deportiert. Josef Laubinger und seine Frau Galli haben nicht überlebt. Auch 7 ihrer Kinder sind in Auschwitz ermordet worden. Und es gab 4 überlebende Kinder. Das waren die 4 Ältesten. Ansonsten gibt es noch einen Bezug zu Leipzig, wenn ich das noch erwähnen darf. Ein Teil der meist jüngeren Frauen sind im Frühjahr und dann auch im Sommer nochmal, kurz vor der sogenannten Liquidierung des Zigeunerfamilienlagers in Auschwitz, Birkenau, in andere Konzentrationslager im Deutschen Reich deportiert worden und kamen zumeist nach Ravensbrück, die Frauen, die jungen Mädchen, und von dort kamen sie dann in Außenlager von Buchenwald und mussten in Schlieben-Altenburg und in Tauchau bei Leipzig für die Hasag schuften. Also auch da gibt es nochmal Bezüge zu Leipzig.
Du arbeitest sonst ja auch, glaube ich, mit Jugendlichen zu geschichtlichen Themen. Wie würdest du das geschichtliche Bewusstsein über die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus einschätzen, jetzt heute?
Also ich arbeite ja auch viel mit Schulen und mit Lehrern zusammen und ja, also ich kann nach wie vor feststellen, dass es im Geschichtsunterricht, auch in anderen Unterrichtsfächern, wo es ja durchaus Schnittstellen gibt, kaum bis gar nicht thematisiert wird. Angebote wie hier vom IOZ dann mit Filmen, mit Zeitzeugengesprächen, mit Projekten, sich dem Thema zu nähern, werden von einigen Lehrern also sehr dankbar und auch sehr unterstützend aufgenommen. Andere sehen da nicht so die Notwendigkeit. Ich denke, das ist insgesamt immer noch ein Thema, was unterbelichtet ist. Erschwerend, muss man sagen, kommt in den neuen Bundesländern dazu, also ich kann das für Dessau-Roßlau sagen, mit der Ausweisung Anfang Januar 1938 hier aus der Stadt aller Sinti, zu dem Zeitpunkt waren nur Sinti hier, endet eigentlich die Geschichte von Sinti und Roma in Dessau-Roßlau. Die wenigen Überlebenden sind oftmals zwar kurz zurückgekehrt, vor allen Dingen nach Magdeburg. Man hat geschaut, wer kommt aus der Familie zurück, wenn man ja von dort deportiert wurde. Und haben dann aber die sowjetische Besatzungszone, auch später DDR, in der Regel verlassen. Also man geht davon aus, dass nur etwa 300 Sinti und Roma in der DDR gelebt haben. Es gibt sogar Dokumente, die beweisen, dass die Volkspolizei, es war noch vor dem Mauerbau, aber schon zu DDR-Zeiten, als alle DDR-Bürger doch hier bleiben sollten, alles daran setzte, die Sinti loszuwerden in Magdeburg und das dann so unter dem Deckmäntelchen zwecks Familienzusammenführung in den Westen, also sie abzuschieben. Man könnte es positiv sehen, Jugendliche heute können mit dem Begriff Zigeuner nichts mehr anfangen, ja, was ja erstmal also gut ist, aber sie wissen überhaupt nicht, auch Sinti und Roma und also sie haben, sie leben fast keine und sie haben keine Berührung und jetzt muss man ja sagen, zum Glück seit den 1990er Jahren leben wieder Roma in Sachsen-Anhalt, auch in Sachsen, die hauptsächlich im Zuge des Kosovo-Krieges hergekommen sind. Und da gibt es auch sehr engagierte Menschen und Vereine darunter, also in Leipzig auch. Und die auch an Begegnungen arbeiten. Aber insgesamt finde ich es, ist es völlig unbefriedigend, die Geschichtsvermittlung und auch überhaupt die Auseinandersetzung, auch gerade wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen ansehen.
Ja, ich zumindest habe mich sehr gefreut, überhaupt den Roman Edo und Unku erstmal kennenzulernen, weil ich im Westen geboren bin und mir da gar nicht bekannt war. Also, und ich habe mich da jetzt erstmal rein vertieft und auch in das Buch von Janko Launenberger, das man auch hier in Leipziger Bibliotheken Gott sei Dank ausleihen kann. Und jetzt ist aber vielleicht ein bisschen die Verbindung zur Gegenwart auch wichtig. Vorurteile gegen Sinti und Roma sind ja immer noch ein großes Problem, wie man gerade auch so an der verzerrten Debatte über Armutsmigration sehen kann, wo da viel Böses darauf projiziert wird. Was kann man tun gegen die Vorurteile heute?
Ja, zunächst erstmal versuchen aufzuklären. Und das möglichst auch in einem frühzeitigen Alter. Wichtig sind auch Begegnungen, denke ich. Also das war für mich sehr interessant im Laufe der Jahre auch zu beobachten, wenn ich eben Zeitzeugen hier eingeladen hatte. Also wie reagieren Jugendliche darauf? Also das Fazit war eigentlich immer und auch was zum Beispiel die Fotografien in der Ausstellung von Welzel anbetrifft, auch da war das Fazit von Jugendlichen, ja, die sehen ja eigentlich, die sehen ja ganz normal wie wir aus. Mhm. Ja, also, und wichtig ist auch sich einzumischen, also nicht zu schweigen. Also leider müssen wir sagen, dass gerade in den letzten Monaten, man kann das gar nicht alles aufzählen, was sich hier in Deutschland und europaweit abspielt. Das geht von pogromartigen Ausschreitungen in der Ukraine bis hin zu, dass ein Bürgermeister von Duisburg Sozialmissbrauch in einen Kontext zu Sinti und Roma stellt. Wir haben die Vorfälle in Plauen. Ja, wir haben AfD-Abgeordnete wie in Sachsen, die irgendwie wieder einführen wollen, eine Erfassung. Ja, und also ich habe sehr viele Akten schon einsehen können in Magdeburg. Die Erfassung, die ja im Prinzip schon sehr zeitig, also lange vor der Nazizeit begann, das war die Voraussetzung für den Völkermord an Sinti und Roma. Ja, und also das geht überhaupt nicht, eine ethnische Gruppe erfassen zu wollen. Ja, wir haben das in Italien wo der Innenminister getönt hat. Wie gesagt, man kann das hier gar nicht alles aufzählen. Und da ist es wichtig, also sich einzumischen. Da ist auch Politik gefragt, da ist aber auch jeder Bürger gefragt. Genau.
Vielleicht ist ja auch wichtig, dass diese Situation ein bisschen wie damals durch das Buch Ed und Unko vielleicht durch die, mit Hilfe der Populärkultur irgendwie einfließt. Immerhin gab es da vor ein paar Jahren auch schon die Filme von Emir Kusturica, die zumindest so ein bisschen, wenn vielleicht auch ein bisschen romantisierend, da mehr Bilder irgendwie überhaupt an die Leute gebracht haben, weil ich finde, dass das Thema vielleicht auch wirklich nicht so sehr präsent ist irgendwie, also so andere Bilder oder dass diese schlechten Bilder in den Massenmedien eben erzeugt werden und aber andere Bilder vielleicht auch fehlen dazu so ein bisschen vielleicht.
Wobei das ist wirklich schwierig. Du hast ja gerade schon auch das Thema Romantisierung angesprochen, ja, oder dann eben das Reduzieren auf die wunderbaren Musiker und andere Künstler, ja. Ja, also und, was ich auch ganz wichtig finde, ist, also es müssen endlich gleiche Bildungschancen für Sinti und Roma in Deutschland, in Europa geschaffen werden. Denn also ich kenne inzwischen Sinti-Familien, wo zum Glück junge Leute studieren, Sozialarbeiter werden, sich dann auch engagieren, weil ich halte das für enorm wichtig. Ich habe ja selbst, bin ja selbst Diplom-Sozialarbeiterin, dass eben gerade Menschen aus diesen Minderheiten, der Sinti und Roma, sich auch einbringen können in die eigenen Belange, denn ja, Leute von außen meinen es manchmal gut, ja, und meinen zu wissen, was die Menschen brauchen. Aber das muss nicht unbedingt das sein, was gut ist. Denn ja, die Sinti in Deutschland kämpfen inzwischen eigentlich auch um den Erhalt ihrer Kultur. Denn vieles ist natürlich verloren gegangen durch den Massenmord. Aber es ist auch so, dass ein Teil der Überlebenden, um die eigenen Kinder, die nach dem Krieg geboren wurden, zu schützen, sie haben ihnen die Sprache nicht mehr beigebracht, was diese Kinder in der Regel heute sehr bedauern. Aber das waren eben Schutzmechanismen, ne? Also die nach den Erfahrungen von Auschwitz und anderen Lagern und dem Verlust zumeist fast der ganzen Familie, ja, als Konsequenz gezogen worden.
Ja, nochmal zurück vielleicht zur Ausstellung. Wann geht's denn eigentlich los? Vergiss die Fotos nicht im Felsenkeller um 20 Uhr, oder?
Also es besteht schon am Donnerstag, am 16. August, die Möglichkeit, tagsüber ab 14 Uhr kann man sich schon die Ausstellung ansehen. Und ja, ab 20 Uhr ist dann die Eröffnungsveranstaltung mit dem Konzert mit Radio Django, fünf hervorragende junge Musiker, die wirklich ihr Publikum immer begeistern. Ich habe das ja jetzt auch mehrfach miterlebt. Und dann eine Woche lang täglich von 14 bis 20 Uhr kann man die Ausstellung besichtigen.
Ja, dann bedanke ich mich schön bei dir für das Gespräch. Hast du noch abschließende Worte?
Ja, habe ich. Gerade weil wir über die aktuelle Situation ja auch gesprochen haben, finde ich ein Zitat des Holocaust, des jüdischen Holocaust-Überlebenden Primo Levi also sehr, sehr angebracht in unseren Tagen. Er hat gesagt, es ist geschehen und folglich kann es geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.